Es gibt Tage, da klappt einfach alles. Man steht leicht auf, ist ausgeschlafen, fröhlich, voller Tatendrang und zuversichtlich. Es stehen zwar viele Aufgaben an, aber man hat die Kraft, den Mut, diese anzugehen. Und man bewältigt sie mit Leichtigkeit. Abends ist man müde, aber sehr zufrieden. Man blickt auf einen erfolgreichen und erfüllten Tag zurück. Aber es gibt auch andere Tage. Man hat schlecht geschlafen. Noch bevor man aufsteht, fallen einem die Sorgen vom Vortag ein. Man weiß, dass man die Aufgaben des Tages erledigen muss, irgendwie. Aber man hat dafür keinen Antrieb. Trotzdem geht man die Dinge an. Aber alles gestaltet sich schwierig. Man kann sich über erledigte Aufgaben auch gar nicht so recht freuen. Alles verlangt einem viel Anstrengung ab. Und am Ende des Tages ist man sehr mutlos und schon wieder ängstlich und sorgenvoll, was den nächsten Tag angeht. Alles ist so zäh und schwierig. Am liebsten würde man aufgeben. Kennen wir solche Tage? Hoffentlich können wir uns dann aber auch noch an die anderen Tage, wie ich sie eben versucht habe zu beschreiben, erinnern. Manchmal sind solch zähe Tage ganze Phasen. Und wenn sich diese Phasen über einen längeren Zeitraum hinziehen, dann wird es richtig schwer. Es können ja auch äußere Umstände sein, die uns schrecken. Menschen, die sich von uns abwenden, und uns mit der Arbeit oder den Herausforderungen allein lassen. Auch Kindern Gottes kann es so gehen. Und auch in dem Dienst für Gott und im Dienst für Menschen können Gläubige solche oder ähnliche Erfahrungen machen. Ich weiß nicht, ob Timotheus, eine Person, die wir aus dem Neuen Testament kennen, es war ein sehr hingegebener Diener Gottes, ob er hier so mitgehen könnte. Mit dem, was ich uns vor Augen gemalt habe. Aber wenn man die neutestamentlichen Texte liest, die mit ihm zu tun haben, und die Texte, die an ihn persönlich gerichtet sind, dann kann man schon fast annehmen, dass er solche oder ähnliche Erfahrungen und Gedanken kennen müsste. Timotheus ist als Teenager, im Alter wahrscheinlich von 15, 16, irgendwie so in diesem Dreh rum. Also, sag mal, die Jugendlichen, die Teenies, die jetzt gerade in die Jugend gekommen sind, so das Alter ungefähr, ist in dem Alter zum Glauben gekommen. Und sehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als Paulus seine erste Missionsreise gemacht hat, hat er sich bekehrt. Und er ist dann noch recht jung in den engen Mitarbeiterkreis des Paulus aufgenommen worden und ist mit ihm zusammen umhergezogen, um das Evangelium zu verkündigen. Und die gute Nachricht, dass Gott gnädig ist und den Menschen retten möchte. Er war somit ein treuer und ständiger Begleiter von Paulus. Er hat das Wort Gottes gepredigt. Er wurde als Vertreter von Paulus in verschiedene Orte gesandt, weil er genau dieselbe Lehre und Auffassung auch hatte und gepredigt hat, wie Paulus das auch tun würde. Er hat in Ephesus die Gemeinde geleitet, Paulus hat ihn dort zurückgelassen, war sogar auch zwischendurch im Gefängnis, ist dort wieder freigelassen worden. Und er musste miterleben, wie Paulus zum wiederholten Mal inhaftiert wurde. Also der, mit dem er gezogen ist, sein geistlicher Ziehvater. Und angesichts der wachsenden Christenverfolgung, die es seinerzeit unter Kaiser Nero gab, sah es nicht gut aus für Paulus, auch nicht für ihn und für alle anderen, die mit ihnen zusammen Jesus Christus nachgefolgt sind. Es war gefährlich, sich zu Jesus Christus, zu Paulus, zu der Gemeinde Gottes und zum Evangelium zu bekennen. Es sieht wirklich dunkel aus, wenn man so diese Situation sich vor Augen führt. Und der Dienst fällt so einem Timotheus schwer. Und man kann sich die Frage stellen, was macht man in solchen Zeiten? Wie verhält man sich richtig? Ich möchte mit uns gleich einen Text lesen, der in genau diese Situation, wie ich sie uns ein wenig versucht habe auszumalen, hineinspricht. Es ist ein Auszug aus dem persönlichen Brief des Paulus an Timotheus. Es ist der zweite Timotheusbrief. Wie gesagt, ein sehr persönlicher Brief. Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Rom, wo er, so wie wir die Zusammenhänge verstehen, zum zweiten Mal inhaftiert ist, in sehr schwierigen Umständen dort seine Zeit verbringt. Gott bewegt einen Paulus, der selbst in einer schwierigen, noch schwierigeren Lage ist, als Timotheus es ist, um seinen Diener, den Timotheus, zu stärken. Also vielleicht von da, wo man es am wenigsten erwarten würde, kommt Ermutigung. Und ich möchte diese Predigt so überschreiben: Gott stärkt seine Diener. Und nicht nur beim Timotheus bleiben, sondern auf uns auch anwenden. Gott stärkt seine Diener. So habe ich diese Predigt überschrieben und so möchte ich auch, dass wir mit diesem Fokus, mit diesem Gedanken, mit dieser Ausrichtung auch den Text lesen und darauf achten. Ich werde aus der Schlachter 2000 lesen. Wenn man das vielleicht parallel einblenden möchte, ist das sicherlich ganz hilfreich. 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Soweit das Wort Gottes. Gott stärkt seine Diener. Und ich habe uns, um uns zu helfen oder mir selbst auch eine Hilfe zu geben, das sind 4 Gedankenabschnitte eingeteilt. Gott stärkt seine Diener, indem er sie an ihren Anfang erinnert. Gott stärkt seine Diener, indem er sie an ihren Auftrag erinnert. Und das dritte, Gott stärkt seine Diener, indem er ihnen seine ewige Erlösung vor Augen hält. Und als letztes, Gott stärkt seine Diener, indem er ihnen Vorbilder des Glaubens an die Seite stellt. Gott stärkt seine Diener. Und zum ersten, indem er sie an ihren Anfang erinnert. Wie bereits erwähnt, Paulus ist im Gefängnis in Rom, weil er ein Verkündiger der guten Botschaft, der Rettungsbotschaft ist, des Evangeliums. Er ist wie ein Schwerverbrecher in einem kalten und dunklen Kerker gefangen. Im Vergleich zur ersten Gefangenschaft, wo er viel Freiheit hatte, im Prinzip nur unter Hausarrest stand, war das eine ganz andere Nummer. Und er ahnt seine Hinrichtung voraus. Das lesen wir, wenn wir, oder erkennen wir, wenn wir den 2. Timotheusbrief als Ganzes mal so am Stück lesen. Und Paulus ist von den meisten engen Freunden verlassen worden, weil sie fürchten, auch entsprechend verfolgt zu werden. Und ausgerechnet aus dieser dunklen Zelle lässt Gott, wie vorhin schon erwähnt, dem Timotheus Ermutigung und Stärkung zukommen, indem er ihn an seinen Anfang erinnert, an seinen Anfang mit Gott. Das macht Gott durch Paulus. Paulus erinnert sich und somit auch den Timotheus an den ungeheuchelten Glauben des Timotheus. Er stellt fest, dass dieser Glaube, den er mit Timotheus so in Verbindung bringt, dass der bereits in den zwei Generationen jeweils mütterlicherseits vorhanden war. Wir mögen vielleicht an der Stelle schnell fragen, ist der Glaube etwa doch vererbbar? Es gibt ja manchmal so diese Aussage, dass jemand sagt, dass du so denkst und dass du so glaubst, ist ja selbstverständlich, weil du bist so geboren und so erzogen worden, aber ich nicht. Ist das etwa so, dass man tatsächlich den Glauben vererben kann und wenn man keinen hat, der vor einem das vererben kann, man damit quasi nicht in Berührung kommt? Sicherlich ist der Glaube nicht vererbbar. Das können wir mit Gewissheit sagen, wenn wir die Bibel lesen. Wir lesen aber beispielsweise, dass Timotheus die Heiligen Schriften von jüngster Kindheit her kannte. Das ist auch im selben Brief erwähnt Paulus das und sagt, von Kindheit auf, mit der Muttermilch eingesogen. Darin ist er unterwiesen worden seitens seiner Mutter Eunike und seiner Großmutter Lois. Sie kannten das Alte Testament. Sie kannten sich darin aus und sie waren vorbereitet, Jesus Christus als Retter anzunehmen, als Paulus dann kam und ihnen die Schrift entsprechend erklärt hat, waren sie vorbereitet. Sie waren unterwiesen worden und hatten auch den Timotheus unterwiesen in den Schriften. So bezeichnet die Bibel häufig das Alte Testament. Als Timotheus diese Rettung in Christus Jesus im Glauben angenommen hatte, dann wurde ihm, wie allen anderen, die auch Jesus Christus vertrauten, der Heilige Geist gegeben. Das haben wir hier auch gelesen. Uns ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das ist Gottes Weg mit Timotheus. Und daran wird er durch diesen Brief erinnert, an seinen Anfang. Und so wie Gott seinen neugeborenen Kindern seinen Geist gibt, so gibt er ihnen auch die Gnadengabe oder die Gnadengaben, um ihm dienen zu können, in rechter Weise. Wir hatten die Sonntage davor so diese Aufforderung, uns Gott zur Verfügung zu stellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist etwas, was nur durch den Geist Gottes, den Gott gibt, möglich ist und auch durch die Gaben, die er gibt, dass wir ihm wohlgefällig dienen können überhaupt. Wahrscheinlich ist bei Timotheus hier der Moment, also in dem Zusammenhang mit der Gnadengabe, der Moment seiner Einsetzung als Verkündiger des Evangeliums gemeint, der in Verbindung mit der Handauflegung der Apostel geschehen ist. Hier wurde seine Gabe bestätigt und besiegelt und öffentlich gemacht, dass das die Gnadengabe für den Timotheus ist, das Evangelium zu verkündigen. Und Gott stärkt seinen ängstlichen Diener mit dieser einfachen Erinnerung, die hier durch Paulus geschieht, dass er an seinen Anfang geht und sagt, ich erinnere mich, wie du ungeheuchelt geglaubt hast, wie du deine Gabe erkannt und eingesetzt hast, wie der Heilige Geist in deinem Leben die Kontrolle übernommen hat. Er zeigt ihm damals, als ich dich durch Glauben, Gott zeigt ihm, damals, als ich dich durch Glauben errettet habe, habe ich dir meinen Geist gegeben. Und dieser Geist ist nicht einer, der furchtsam ist. Vielmehr kennzeichnet den Geist Gottes die Kraft, die Liebe und die Zucht. Dieser Geist Gottes hat seinerzeit am Anfang sein Werk in seinem Diener, dem Timotheus, aufgenommen und in jedem anderen Kind Gottes. Wie begegnet der allmächtige Gott seinen müden und ängstlichen Kindern doch so anders, als wir es vielleicht erwarten oder selbst auch tun würden? Es ist hier nicht die Rede, reiß dich zusammen, was sollen die Leute denken? Du leitest die Gemeinde. Nein. Gott erinnert ganz einfach an seinen Geist wie er ist und wie er handelt, auch im Leben von seinem Diener. Ein Geist der Kraft, heißt es hier, der Liebe und der Zucht. Gott selbst ist es, der stärkt, der befähigt, selbst Feinde zu lieben. Es entstand eine Verfolgung, eine große Christenverfolgung ins Haus. Und Gottes Geist erzieht seine Kinder auch. Und Zucht bzw. Selbstbeherrschung meint hier nicht einfach menschliche Selbstdisziplin oder Zuverlässigkeit, deutsche Pünktlichkeit. Ja, also reiß dich zusammen, sei einfach zuverlässig. Sondern es ist vom Geist Gottes gewirkte Veränderung angesprochen. Wie es heißt, dass der Geist Gottes uns in Zucht nimmt. Wenn wir lesen, dass Wollen und Vollbringen die Frucht des Heiligen Geistes sind, dann verstehen wir das, dass es hier mehr ist als nur persönliche Selbstbeherrschung und Leistungen, zu die der Mensch einfach fähig ist, weil er an seinem Stolz irgendwie angesprochen wird. Wie ist es bei dir persönlich? Gab es einen göttlichen Anfang in deinem Leben? Wenn ja, kannst du dich noch daran erinnern, wie Gott dir diesen rettenden Glauben geschenkt hat? Alex erwähnte eingangs, vielleicht schon 60 Jahre her. Vielleicht noch ganz frisch. Kannst du dich noch daran erinnern, dass sein Heiliger Geist damals anfing, dein Leben zu verändern? Vielleicht erinnert und stärkt Gott dich heute durch diese Predigt, beziehungsweise indem er dich an seinen Anfang mit dir erinnert. Ich finde, ähnlich klingt die Aufforderung, die wir in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4 lesen. Das ist eine Ermahnung übrigens auch an die Gemeinde in Ephesus, da wo Timotheus auch die Leitungsaufgabe hatte. Und da tadelt Gott diese Gemeinde und sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und er sagt, tu Buße und kehr um zu dieser ersten Liebe. Er sagt, du machst viel, du tust, du machst viel Gutes und Richtiges, aber du hast diese erste Liebe verlassen. Und das klingt für mich so wie dieses, geh zurück zum Anfang, erinnere dich, wie es war. Fang dieses Feuer. Gott stärkt seine Diener, indem er sie an ihren Anfang erinnert. Und vielleicht möchte er dich heute auch als Kind Gottes, als müde gewordenen Diener Gottes dadurch stärken, dass er sich daran erinnert und sagt, denk dran, wie ich mit dir damals angefangen bin. Das soll uns stärken. Das Zweite, Gott stärkt seinen Diener, indem er sie an ihren Auftrag erinnert. Und das ist ähnlich wie die Aufforderung, zur ersten Liebe zurückzukehren, klingt hier diese Erinnerung an den Auftrag, den Timotheus hatte. Paulus erinnert ihn daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Es ist das Bild vom Feuer. Lass mich die Verse 6 und 8 bis 8 als Ganzes mal lesen, wiederholt. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das, was Gott seinen Kindern gegeben hat, die Gnadengabe, sie kann entweder vernachlässigt oder auch gefördert werden. Wenn es etwas Automatisches wäre, was keine Pflege oder Aufmerksamkeit bräuchte, dann wäre diese Aufforderung hier nicht so formuliert. Entfache die Gnadengabe Gottes wieder. Es ist eine Gabe, die eingesetzt und gefördert werden soll. Timotheus hatte Gott die Gabe des Lehrens verliehen, wie bereits erwähnt. Nun war das Lehren und Verkündigen des Evangeliums zu dem Zeitpunkt gerade unter Strafe gestellt. Er sieht es ja buchstäblich an seinem Vorbild, an Paulus. Und selbst mit ihm, mit Paulus in Verbindung gebracht zu werden, konnte einem Timotheus das Leben kosten, wenn es schlecht läuft. Und wundert uns dann, dass er nicht mehr Feuer und Flamme war für die Einsetzung seiner Gabe, und was das Evangelium, das Verkündigen des Evangeliums ist, ist das nicht gerade ein ganz ungünstiger Zeitpunkt, mag er gedacht haben? Ist kritisch. Ist vielleicht weise, lieber auf Sparflamme zu fahren. Den Geist der Kraft vielleicht so weit gedämpft, dass Paulus klarstellen muss und sagen muss, der Heilige Geist, der uns gegeben worden ist, ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit, sondern ist ein Geist der Kraft. Ich möchte das auf uns ein wenig anwenden. Bei Timotheus war es Angst vor Verfolgung, war es Angst, getötet zu werden, was ihn wahrscheinlich bewegt hat, so diese Sparflammenmodus einzuschalten und nicht mehr Feuer und Flamme zu sein für seinen Auftrag. Was ist es bei dir? Was will dich als Kind Gottes, als Diener, als Nachfolger von Jesus Christus davon abhalten, die Gnadengabe Gottes anzufachen? Was hält dich zurück, das Evangelium der Gnade Gottes weiterzugeben? Und ich glaube nicht, dass wir uns schnell verstecken können und sagen, ich bin kein Timotheus. Ich glaube, dass es ein Auftrag ist, der uns allen gilt. Haben wir vielleicht Angst, abgelehnt zu werden oder Angst, Nachteile in Kauf nehmen zu müssen? Oder vielleicht auch Angst zu versagen, ähnlich vielleicht wie in dem Vergleich der Kindergeschichte. Angst, was verkehrt zu machen. Das Bewusstsein der persönlichen Schwächen. Mir scheint, dass Timotheus eher ein ängstlicher Mensch war. Aber mir scheint auch, dass das nicht wirklich so entscheidend war, ob er das war oder nicht. Der Fokus liegt nicht auf günstigen oder ungünstigen Umständen. Auch nicht auf der inneren oder äußeren Verfassung des Menschen, dass man sagt, das ist ein Draufgänger oder das ist ein Angsthase. Der Auftrag bleibt unberührt davon und besteht nach wie vor. Die gute Nachricht, das Evangelium der Gnade Gottes, muss verkündigt werden. Paulus geht sogar so weit zu sagen, ich, der Diener des Evangeliums, bin gefangen, bin in Ketten. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Es bewegt sich, es wird verkündet und es muss unter das Volk. Und für diesen Auftrag hat Gott alles Erforderliche gegeben. Seine Gaben, seinen Geist, der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und daran erinnert Gott seine Diener und stärkt sie auch dadurch. Für Timotheus hieß es konkret, schäm dich nicht. Schäm dich nicht für das Zeugnis von Jesus Christus. Hab nicht Angst, mit Jesus Christus in Verbindung gebracht zu werden oder über ihn zu sprechen, ihn zu bezeugen, sein Werk zu beleuchten. Hab aber auch zum Zweiten nicht Angst oder schäm dich nicht seiner Leute. Schäm dich nicht mit mir, seinem Diener in Verbindung gebracht zu werden. Leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes, fordert Gott hier durch Paulus den Timotheus auf und sagt, stell dich darauf ein, das Evangelium ist so viel wert, dass man dafür Leiden in Kauf nehmen soll. Ich möchte auf uns das anwenden. Wir haben eine andere Situation. Aber vielleicht möchte Gott dich auch darin stärken, dass wir uns mit Christus, mit seinen Leuten und mit seinem Evangelium identifizieren. Dass wir für unseren Auftrag, das Evangelium zu verkünden, bereit werden, auch Leiden in Kauf zu nehmen. Was kann das für uns in einem freien Land bedeuten? Ist uns die Weitergabe des Evangeliums so wichtig, dass es uns was kosten darf? So vorsichtig möchte ich anfangen, das anzuwenden. Vielleicht als Beispiel, unseren Kindern das Evangelium zu unterrichten oder ihnen das weiterzugeben, ist anstrengend. Weil man Kinder unterschiedlichen Alters hat, dann auch noch mit jedem abends die Bibel zu lesen oder zu beten oder dafür zu ringen, dass sie die Gnade Gottes verstehen, dass sie verstehen, dass sie verlorene Sünder sind in einer Zeit, wo wir gewohnt sind zu sagen, wie toll du bist, was du alles kannst und dass du besser bist als der andere, weil. Nein, dass wir uns Mühe geben, dass sie die Sündhaftigkeit des Menschen erkennen, aber auch die Heiligkeit Gottes, dass sie begreifen, dass es nur einen Weg der Rettung gibt, der in Jesus Christus ist. Das kostet uns Mühe. Und hier möchte ich auch die Mütter ansprechen und euch auch ermutigen. Es ist ein ganz, ganz wertvoller Dienst, wenn man dieses Verständnis vom Evangelium einer einzigen Person so nahe bringen kann, dass sie es versteht, dass sie es begreift. Was der Mensch daraus macht, wir können nicht Glauben vererben. Aber diese gesunde Lehre von Gott und vom Evangelium weiterzugeben, ist immens wichtig. Und daher will ich uns fragen, kämpfen wir dafür? Leiden wir fürs Evangelium, weil wir schon müde sind, aber trotzdem noch uns immer wieder vornehmen, mit unseren Kindern das Evangelium zu forschen, zu verstehen und anzuwenden. sie im Wort Gottes zu unterweisen. Schäm dich nicht. Leide mit für das Evangelium. Das Evangelium muss unter das Volk. Und dieser Auftrag besteht nach wie vor. Gott möge uns, wo immer wir gefordert sind, das Evangelium weiterzugeben. Gott möge uns seine Diener dadurch stärken, indem er uns an unseren Auftrag erinnert. Egal wie günstig oder ungünstig die Umstände sind, der Auftrag bleibt bestehen. Für Timotheus hieß es, nein, dadurch, dass es jetzt eng wird für dich, heißt das nicht, dass du nicht mehr diesen Auftrag hast. Der besteht. Das Evangelium muss unter das Volk. Schäm dich nicht, stell dich dazu. Schäm dich auch meiner nicht. Wir könnten, wenn wir den Text weiter lesen würden, noch Beispiele finden, wie jemand angesichts dieser Schwierigkeiten trotzdem sich zu Paulus gestellt hat, ihn ermutigt hat und das Evangelium weitergegeben hat. Das kann vielleicht eine Aufgabe für zu Hause sein, wenn wir den 2. Timotheusbrief weiterlesen werden. Zum Dritten, Gott stärkt seine Diener, indem er ihnen seine ewige Erlösung vor Augen hält. Und dazu möchte ich die Verse 9 und 10 wiederholend lesen. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Wie herrlich ist es, solche Worte zugesprochen zu bekommen. Das ist Evangelium. Das ist Gnade Gottes, errettet, berufen, mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die in Christus Jesus gegeben worden ist. Und dann heißt es, vor ewigen Zeiten, zu einem Zeitpunkt, wo keiner von uns auch nur die Chance gehabt hätte, irgendwie darauf Einfluss zu nehmen. In diesen Vorgang hatte kein Mensch die Möglichkeit einzugreifen, sondern es ist ein Gotteswerk, es ist das Werk der Gnade, es ist sein eigener Vorsatz, völlig losgelöst vom Menschen und ist vor uns abgeschlossen worden. Es ist gegeben worden vor ewigen Zeiten. Und dann heißt es, und es ist sichtbar geworden in der Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Darin, dass Gott Mensch wird, dass Jesus Christus, der ewige Gott, Mensch wird, ist das sichtbar geworden, was vorher schon da war, an Gnade und an Errettung Gottes. Jesus hat den Tod entmachtet, heißt es hier, und er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ist das nicht Ermutigung? Ist das nicht Ermutigung für ein müdes Kind Gottes, das zu hören, losgelöst von meiner Situation, von meinen Umständen, ist das geschehen von Gottes Seite. Das Thema der ewigen Vorherbestimmung Gottes ist niemals, wenn wir die Bibel lesen, Anlass zur Diskussion, sondern es ist immer eine Grundlage und ein Grund für Anbetung. Es stärkt und ermutigt die Geretteten. Daraus leitet weder Paulus noch irgendein anderer Apostel ab, dass wir nur bestimmten Leuten das Evangelium verkünden sollten, dass wir abwägen müssen und sagen, ist er wohl vorherbestimmt? Wenn ja, wenn die Chancen gut stehen, verkündigen wir ihm das Evangelium oder tun es nicht. So etwas ist nie geschehen. Oder man hat es gar sein lassen oder so, weil ja eh alle errettet werden, die berufen sind. Wir können eh nichts daran ändern, es ist von Gott vorherbestimmt. Solche Gedanken finden wir nirgends in dem Wort Gottes. Ein Paulus, der so oft das Thema der Erwählung und der Vorherbestimmung Gottes behandelt, das, was uns vielleicht manchmal sehr herausfordert, der fordert sich und andere deutlich wie kaum ein anderer auf, das Evangelium allen zu sagen, diese gute Nachricht zu verbreiten. Es muss jedem gesagt werden. Es ist niemals ein Anlass, darüber nachzudenken oder zu erwägen, dass Gott eventuell ungerecht ist oder grausam wäre. Wir kennen solche Diskussionen. Ich glaube, wir maßen uns zu viel zu, wenn wir diese Heilstat Gottes, diese souveräne göttliche Gnade so runterbrechen, dass wir anfangen zu diskutieren, ist Gott nicht etwa grausam, dass er jemanden erwählt und was dann mit den anderen? Ich glaube, es muss uns in eine ehrfürchtige Anbetung führen und vor allen Dingen als gerettete Menschen in einen Lobpreis, in eine Dankbarkeit, in eine Stärkung und Ermutigung, weil Gott so etwas getan hat, noch vor uns. Ich möchte das auch auf uns anwenden und sagen, wenn du auf den heiligen Ruf Gottes mit Glauben antwortest, dann bist du ein erwähltes, von Gott vor aller Zeit bestimmtes Kind Gottes. Das sagt das Wort Gottes, neben allem, was wir grübeln möchten. Und wenn du vielleicht hier sitzt und nicht dich daran erinnern kannst, dass es jemals diesen Zeitpunkt gab, dass du dein Leben deinem Schöpfergott geweiht hast, dass du Christus als Sohn Gottes angenommen hast und jetzt vielleicht denkst, ja, wer weiß, hat Gott mich gerufen oder nicht, auf diesen Ruf Buße zu tun und den Ruf zum Glauben, wenn du darauf antwortest und im Vertrauen zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes dich wendet, dann erfährst du, wer du bist. Ein Kind Gottes, welches von Ewigkeit her bestimmt ist. Es bleibt uns ein Geheimnis, Gottes Ruf und unsere kleine menschliche Verantwortung, auf diesen Ruf zu reagieren. Wenn uns unsere Schwachheiten entmutigen als Kinder Gottes, wenn wir von Sünde übereilt werden, so wie das die Bibel sagt, ist das nicht eine herrliche Nachricht, eine stärkende Botschaft der Gnade? Gott hat dich errettet und berufen, nicht aufgrund deiner Werke, die dir gerade vielleicht Mühe machen, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden sind. Gott stärkt seine Diener, Gott stärkt uns heute, indem er uns seine ewige Erlösung vor Augen hält. Gott stärkt seine Diener, und das ist das Letzte, indem er ihnen Vorbilder des Glaubens an die Seite stellt. Paulus war ohne Zweifel ein großes Vorbild, welches Gott benutzt hat, um Timotheus zu prägen und zu formen. Wir lesen beispielsweise in demselben Brief, 2. Timotheus 3, Vers 10 und 11, da sagt Paulus, 2. Timotheus 3, 10 bis 11, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in standhaftem Ausfahren, in den Verfolgungen, in den Leiden und so weiter. Also Paulus war ein großes Vorbild, welches Gott in das Leben von Timotheus gestellt hat. Gott schenkt einem Timotheus, der wahrscheinlich seinen griechischen Vater früh verloren hat. Er schenkt ihm einen geistlichen Vater, stellt ihm einen geistlichen Vater zur Seite. Und wenn wir diese Beziehung von den beiden studieren würden, sie ist wirklich vorbildlich. Worin ist Paulus in diesem Text seinem Kind im Glauben, so wie er Timotheus auch nennt, ein Vorbild? Und da fällt es nicht schwer, diese Dinge hier aus dem Text rauszulesen, obwohl er unschuldig im Gefängnis sitzt, von vielen verlassen wurde, sagt er über sich zum Beispiel, schäm dich nicht meiner, der ich sein Gefangener bin. Das ist ein feiner Unterschied. Er sagt nicht, ich bin Gefangener Roms oder des bösen Kaisers Nero. Er sagt, ich bin sein Gefangener. Es gibt ein schönes Lied in Englisch, das heißt, I'm a prisoner of hope, chained by your love. Das heißt, ich bin ein Gefangener der Hoffnung, gekettet durch deine Liebe. Paulus sieht sich als jemand, der Sklave Christi ist. Und egal wo er ist, das ändert sich nicht. Er ist da, weil sein Herr ihn dorthin geführt hat. Ist das nicht ein Vorbild? Ist das nicht ermutigend? Da klagt nicht jemand, da beschwert sich nicht jemand, sondern er sagt, ich bin sein Gefangener. Er ist im römischen Gefängnis, aber versteht sich als Sklave Christi. Und obwohl er in Ketten ist und so gut wie nichts machen kann, sagt er, ich bin Verkündiger, Apostel und Lehrer der Heiden, dafür bin ich eingesetzt. Er sagt nicht, dafür war ich eingesetzt, weil meine Zeit ist vorbei und jetzt sitze ich hier. Er sagt, dafür bin ich eingesetzt. Er versteht sich als Berufener und das ändert sich nicht. Die Umstände haben daran nichts geändert, an Gottes Berufung. Wie bleibt ein Paulus fest und mutig im Herrn, können wir uns fragen. Wie schafft er das? Es bricht ja alles weg. Die Leute, auf die er sich sonst vielleicht verlassen hat, von denen ist er verlassen. Und wir lesen Vers 12, er sagt, ich schäme mich nicht. Und deswegen erleide ich das auch und sagt dann, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Oft versuchen wir einander damit Mut zuzusprechen und sagen, du musst wissen, wer du bist. Und auch hier sprechen wir so, und dann haben wir so eine Auflistung und sagen, heilig, geliebt, Königskind, alles Wahrheiten der Bibel, ja. Aber es bleibt immer noch, dass wir sagen, du musst wissen, wer du bist. Mir scheint, Paulus sagt hier, du musst wissen, an wen du glaubst. Er sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Wir müssen wissen, auf wen wir unser Vertrauen gesetzt haben. Das ist ein sehr feiner, aber sehr, sehr wichtiger Unterschied. Zu wissen, wer ich bin, weil wenn ich jemandem Mutlosen sage, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist Königskind, dann weiß er aber auch, ich bin auch ein Zweifler, ich bin ein Versager. Das ist er auch alles und das stimmt sogar. Wir müssen wissen, an wen wir glauben und auf wen wir unser Vertrauen gesetzt haben. Nicht, wer bin ich, ist so wahnsinnig entscheidend. Es ist wichtig, die Wahrheiten der Bibel zu kennen und zu was Christus uns gemacht hat und wie er uns sieht. Aber entscheidend, am allerentscheidendsten ist zu wissen, an wen, auf wen setze ich mein Vertrauen. Wer ist er? Ist wichtiger als wer bin ich. Und wie stehe ich zu ihm? Natürlich bedeutet das auch, dass ich wissen muss, ob ich Kind Gottes bin oder nicht. Aber mir scheint, dass das der Schlüssel ist, für einen Paulus so geradlinig zu gehen und auch zu wissen, wer er ist, weil er weiß, an wen er glaubt. Mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespein. Ein altes Lied, aber was für eine Wahrheit. Ob jede andere Stütze bricht, der ewige Fels verlässt mich nicht. Das ist die Basis für errettet sein. Das ist das ganze Hoffen. Darauf hat jemand alles gesetzt und kein bisschen auf seine Leistung. Er ist mächtig, sagt Paulus, meinen Glauben zu bewahren, meinen Dienst treu zu Ende zu bringen, mich zum Ziel zu bringen. Ist das nicht ermutigend? Auch wieder etwas, was losgelöst ist von uns und was auf dem ewigen, unveränderlichen, treuen Gott basiert. Gott stärkt seine Diener, indem er ihnen Vorbilder des Glaubens an die Seite stellt. Hast du Vorbilder des Glaubens? Menschen, die sowas wie geistliche Väter und Mütter für dich sind. Gott stellt sie dir zur Seite, um dich zu stärken. Bleib auch nicht bei den Menschen hängen. Es ist Gott. Es ist Gott, der das macht, der dieses so fügt, der einem Timotheus einen geistlichen Vater an die Seite gestellt hat, der dir Menschen an die Seite stellt, die dich ermutigen und stärken, in Christus zu bleiben und deine Gnadengabe zu entfachen, und dich nicht zu schämen für das Evangelium, sogar bereit sein zu leiden für die Verkündigung der besten Botschaft in deinem Umfeld. Ich möchte zusammenfassen. Liebe Kinder Gottes, es gibt Umstände und Phasen des Lebens, die uns zu schaffen machen, die uns lähmen, die uns ängstigen und verunsichern. Lasst uns in solchen Zeiten nicht aufgeben und auch nicht sofort beim Menschen Hilfe und Rat suchen oder gar in uns selbst. Lass uns vielmehr von Gott Hilfe und Stärkung erwarten, denn Gott stärkt seine Diener, indem er sie an ihren Anfang erinnert, indem er sie an ihren Auftrag erinnert, indem er ihnen seine ewige Erlösung vor Augen hält und indem er ihnen Vorbilder des Glaubens an die Seite stellt. Im Evangelium, in der Gnade und in der ewigen Rettung unseres Gottes liegt unsere Kraft und Stärke. Er hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern vielmehr der Kraft und der Liebe und der Zucht. Daher weißt du, an wen du glaubst. Jesus Christus ist nämlich der Einzige, der mächtig ist, das dir anvertraute Gut zu bewahren und dich zu erhalten bis zu jenem Tag. Amen. Lass uns aufstehen und miteinander beten. Unser Vater im Himmel, wir danken für Jesus Christus, deinen einzigen Sohn, den du gegeben hast zur Erlösung von uns Menschen. Danke für diese ewige Rettung, für das Geheimnis, was du, Jesus Christus, gelüftet hast, dass es von jeher so Gottes Plan war, die Menschen nicht verloren gehen zu lassen, sondern ihnen die Möglichkeit, den Weg zur Rettung zu geben. Danke, dass du uns auch als Gerettete, als Kinder Gottes, als deine Diener stärkst durch dein Evangelium. Du erinnerst uns auch heute durch das Beispiel von Timotheus an unseren Anfang, wie du uns gerettet hast, wie wir so arm, blind und bloß vor dir standen, nichts vorzuweisen hatten. Aber du hast dich erbarmt über uns, du hast uns angenommen, du hast uns gerettet. Danke dafür. Danke, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen, um dir Gott wohlgefällig zu leben. Wir bitten, dass du jeden müden Diener, jedes müde Kind Gottes stärkst und wieder aufrichtest. Und wenn hier Menschen sind, die noch nicht deine Kinder sind, dann bete ich, dass du sie rufst und dass sie ihr Vertrauen nur auf dich setzen und nicht auf ihre Leistung oder Frömmigkeit. Danke, dass nur du derjenige bist, der uns retten kann. Amen. Wir setzen uns.